Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Schönen guten Tag, mein Name ist Max Oppel. Ich bin die nächsten Stunden für Sie im Studio. Und in den kommenden 60 Minuten habe ich Caroline Fetscher an meiner Seite, Redakteurin und Autorin beim Tagesspiegel. Willkommen und schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Oppel.
Ja, Frau Fetscher, wir reden nicht nur über Corona und die Folgen, aber auch, man kommt nämlich einfach nicht drum herum in diesen Tagen, was in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel eine deutliche Ermüdungserscheinung nach sich zieht. Da heißt es meistens nach der Begrüßung direkt, aber bloß nicht über Corona reden. Wie läuft das bei Ihnen?
Es ist ein bisschen ähnlich. Wobei es gibt zwei Gruppen. Es gibt sozusagen die überpanischen und es gibt die über Leichtsinnigen oder zu Leichtsinnigen, würde ich mal sagen.
Empfinden Sie so? Und beide wollen nicht mehr reden drüber.
Na, die einen können im Grunde nicht genug kriegen und sagen am Ende immer diesen Satz, nu ist aber genug über Corona. Und die anderen sagen, ach nein, geht mich nichts an oder wird schon vorbeigehen, ist jetzt schon fast vorüber und so weiter.
Wo sind Sie bei diesen beiden Gruppen anzusiedeln?
Dazwischen,
die goldene Mitte. Wir reden gleich über die Corona-App, die endlich mehr Sicherheit bringen soll, über die Verbreitung des Virus. Und Rolf Hochhuth, haben Sie in den Nachrichten eben gehört, ist gestorben. Wir würdigen den großen Theatermann und Querdenker. Der Dramatiker Rolf Hochhuth ist tot. Mit 89 Jahren ist er in Berlin gestorben. Das hat sein Herausgeber Gerd Üding bestätigt. Berühmt wurde Hochhuth mit dem Theaterstück, vor allem mit dem Theaterstück Der Stellvertreter, über Faschismus und Machtmissbrauch im Vatikan. Später war es dann vor allem seine Dauerfehde mit Heiner Müller und dann mit Klaus Peimann, damals die Intendanten des Berliner Ensembles, die Hochhuth über Jahre voll in Anspruch zu nehmen schienen. Hier ist mal eine Selbsteinschätzung von ihm.
Ich habe immer ziemlich hart ausgeteilt und fand es völlig selbstverständlich, dass das deshalb auch einstecken muss. Und dass Josef Strauß mich Ratte und Schmeißfliege nannte, das nahm man natürlich nicht ernst. Man wusste, er ist ein sehr schlauer bayerischer Prolet.
So war der Rolf Hochhuth. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel muss auch lachen, mein Gast in dieser Stunde. Ja, nun, das ist natürlich nicht zum Lachen der Anlass an sich. Ihr erster Gedanke zum Tod von Rolf Hochhuth?
Ich bin doch traurig. Also ich fand das einfach ein paar sehr großartige Leistungen von ihm. Der Stellvertreter, die Filminger Geschichte, auch die Wessis in Weimar. Er hat zwar kein großes theoretisches Gebäude daraus gemacht, aber er hat immer wieder genau hingeguckt und, wie er selber sagt, ausgeteilt, provoziert, würde man sagen.
Natürlich auch selbstironisch, ja, sich als Prolet zu bezeichnen.
Er hat Strauß als Prolet bezeichnet,
ach so,
gerade eben.
Ich dachte, er hat sich auch selber bezeichnet.
Er sagt,
bezeichnet.
Das war eben bayerischer Prolet. Ja. So habe ich ihn gerade verstanden.
Natürlich,
und übrigens, also Ratten und Schmeißfliegen hat Strauß ja nun zu allen Journalisten gesagt. Das war nicht ausgerechnet auf Hochhuth gemünzt, aber er hat es auf sich bezogen. Der hatte auch einen wirklich sehr kräftigen, vitalen Egozentrik.
Obwohl ich mir selber auch zugetraut hätte, dass er sich sogar auch als Prolet bezeichnet. Jedenfalls einer, der nicht reinpasst in diese, in diese Kulturelite.
Ja, ich meine, er war sehr, sehr früh auch mit dieser Kritik am Vatikan. Das war radikal damals. Und ich musste neulich dran denken, als hier im Deutschlandfunk vor ungefähr 4 Wochen der Archivar interviewt wurde, der jetzt in die geöffneten, vorher geheimen und geschlossenen Archive des Vatikan herein darf und dort forschen darf mit der Gruppe, ich glaube, von 8 Archivaren. Die wurden unterbrochen durch Corona, weil die plötzlich dann wieder geschlossen werden mussten.
Kam dem Vatikan gelegen, ne?
Das kam dem Vatikan gelegen, aber die waren schon sehr weit, hatten auch schon offenbar sehr viel digitalisiert, kopiert. Und er sagte eben gerade, bei dieser Geschichte mit Papst Pius dem 12., um den es ja bei Hochhuth geht, in diesem Stück 1963, der Stellvertreter, dass da im Archiv ganz auffällig Dokumente fehlen. Zum Beispiel die Weihnachtsansprache von 1942, dass er da durchguckt, die sind alle da, die Weihnachtsansprache, und diese fehlt. Das war ja das Jahr mit der Wannsee-Konferenz und so weiter. Also das ist so wahnsinnig früh gewesen, dass Hochhuth da gemerkt hat, da ist was faul, da muss ich gucken, da lasse ich nicht locker.
Ja, das ist wohl bis heute das Stück, was am meisten nachwirkt. Wir wollen uns aber, natürlich hat Rolf Hochhuth noch viel, viel mehr gemacht und geschrieben. Sicher. Einiges haben Sie auch angesprochen, Frau Fetscher. Wir wollen uns nochmal seine Bedeutung in Erinnerung rufen, und zwar mit unserem Theaterkritiker Michael Lages jetzt zugeschaltet. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Herr Lages, welche Worte würden Sie denn wählen für den Rang Rolf Hochhuths?
der große Nörgler, der große Quertreiber, die Nervensäge manchmal auch. Also ein ganz, ganz anstrengender Autor, übrigens auch ein ziemlich anstrengender Mensch, wenn er nicht mit seinem Fahrrad unterwegs war und durch Berlin fuhr, sondern öffentlich Auskunft gab über sich und sein Werk. Mhm. Aber der einzige dieser Art in der deutschen Literaturgeschichte der Nachkriegszeit, der auf diese Weise tatsächlich immer wieder, gegen den Stachel gelöckt hat, sozusagen den Konsens, die große Übereinstimmung der westdeutschen Nachkriegspolitik konterkariert hat mit Recherchen, die manchmal ganz, ganz massiv ausuferten und eigentlich in kein Theaterstück passten. Hm. Eigentlich ist das der unaufführbarste Autor überhaupt, den es in der deutschen Nachkriegszeit gegeben hat. Aber sie sind aufgeführt worden, immer an den richtigen Stellen. Also Stellvertreter hat die Kollegin Fetscher schon genannt. Danach kommen Soldaten, das ist das große Churchill-Stück von ihm und ein Stück, das heißt Guerillas, leider viel zu selten nachgespielt, das letztlich die asymmetrischen Kriegsentwicklungen der Nachkriegszeit sehr visionär vorgezeichnet hat. Er ist nicht besser geworden mit der Zeit. Schon die Ärztinnen und Juristen waren nicht die größten Stücke. Wessis in Weimar ist ein literarisch ganz unerhebliches Stück, aber natürlich mit einer Bombenwirkung, spätestens weil einer Schläf in Berlin am Berliner Ensemble es uraufgeführt hat. Der Mann ist extrem wichtig für das deutsche literarische Bewusstsein der Nachkriegszeit. Hm. Und insofern stirbt der letzte Zeitzeuge dieser Art, immer getrieben vom Kampf um die Aufbereitung der Nazizeit, auch persönlich. Er kommt aus Eschwege in Nordhessen und direkt quasi von der innerdeutschen Grenze der Nachkriegszeit. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Literatur.
Aber eben auch dieser zornige Mann, wie Sie es jetzt beschrieben haben, der überall eigentlich Streit provoziert hat. Herr Lages, ich höre heraus, dass Sie ihn auch persönlich erlebt haben.
Naja, ich habe ihn ab und zu erlebt. Er war ja zeitweilig auch mal ein Kollege Kritiker, der immer ins Deutsche Theater ging und für, ich weiß gar nicht wen, glaube ich, die Basler Zeitung, weil er da 40 Jahre lang in Basel gelebt hat, bevor er jetzt vor einigen Jahren nach Berlin gezogen ist. Er ist auch ein Kollege gewesen. Er hat im NDR, wo ich mich jetzt gerade befinde, er hat einen Haufen tolle Besprechungen von bedeutenden Büchern in der Nachkriegszeit gemacht, speziell in den 80er Jahren über Oswald Spengler. Er hat ein Stück geschrieben, einen Text über Alan Turing, den Computererfinder. Ein Mensch, der sich unentwegt gekümmert hat um Leute, literarisch gekümmert hat um Leute, die aus der Reihe gefallen sind, jeweils. Manchmal mit schlimmen Folgen, manchmal auch mit großen Missverständnissen in der Folge. Er hat sie versucht, in seiner Art des dokumentarischen Recherche-Essays, so würde ich es mal vorsichtshalber nennen, ist keine Kategorie, es sind eigentlich drei Kategorien, aber das hat er gekonnt. Er hat auch eine tiefe Lyrik-Zuneigung gehabt, eine Liebe zur Lyrik. Die Lyrik hat leider nicht immer zurückgeliebt. Es gibt auch ziemlich fürchterliche Gedichte, aber er hat nie sozusagen aufgegeben, den Versuch, sich selbst in der Literatur zu verankern auf unterschiedlichste Art und Weise. Und es ist eben tatsächlich so, es ist der Autor der deutschen Nachkriegszeit, der enger als jeder und jede sonst mit der Wirkung verbunden ist, die er gehabt hat auf den öffentlichen Diskurs. Und das erstmal hingekriegt zu haben, und zwar seit 1963 über sehr, sehr lange Zeit bis in die Nachkriegszeit, das ist ein wirklich sehr, sehr großes Verdienst.
Der letzte seiner Art, offensichtlich Rolf Hochhuth, mit 89 Jahren gestorben, was er war, was von ihm bleibt. Vielen Dank, Michael Lages, für diese ganzen Informationen. Caroline Fetscher, wir sprechen gleich über die Stigmatisierung von Corona-Infizierten hier mitten unter uns, warum das nicht nur unangemessen, sondern auch gefährlich ist. Schluss mit der Stigmatisierung von Corona-Infizierten, schreibt mein Gast Caroline Fetscher jüngst in einem Artikel im Tagesspiegel. Frau Fetscher, was genau meinen Sie damit? Wer wird da von wem stigmatisiert?
Bis jetzt sind es übrigens nur Notizen. Mhm. Wer wird da stigmatisiert? Ja, man erlebt das und hört das immer wieder, dass Leute, die in Quarantäne kommen und auch vom Gesundheitsamt oder vom Hausarzt positiv getestet sind, niemandem im ganzen Umfeld etwas sagen, aus Angst, man würde ihnen dann nachsagen, der oder die hat mich angesteckt, wegen der oder dem musste ich 2 Wochen eingesperrt zu Hause bleiben, etc.
Oder hat ja sogar jemand umgebracht. Ne?
Ja, eventuell hat man eben auch direkt oder indirekt über die Kette, die jemand ausgelöst hat, dazu beigetragen, dass jemand nicht mehr am Leben ist. Ja. Mhm. Also das heißt, das Pestkreuz an der Tür, hat man das früher genannt, als sozusagen markiert wurde der Wohnort der infizierten Person. Das fürchten Leute. Und das ist natürlich völlig falsch, denn das Gegenteil ist der verantwortungsvolle Umgang. Mhm. Also ich habe den Satz gehört von jemandem, der sagte, ich renne doch nicht durch den ganzen Wohnblock mit einem Schild um den Hals, wo draufsteht, ich habe Corona. Und hat dann eben dadurch dazu beigetragen, dass Leute, die Symptome hatten, das nicht richtig einordnen konnten, nicht wussten, dass sie eventuell infiziert sind, weil sie mit dieser Person Kontakt hatten. Mhm. Und diese Leute wiederum sind dann ungeschützt rausgegangen und haben das Virus verbreitet.
Natürlich die allerfatalste Wirkung. Ja, was muss passieren, damit das aufhört?
Also es ist so, mein Gedanke wäre erstmal, das Gesundheitsamt müsste bei einem Wohnblock, wie übrigens neulich in Grevenbroich oder Bruch, sagt man Grevenbruch, wo 240 Menschen in einem Wohnblock waren, wo Leute sich nicht an die Quarantäne gehalten hatten, da wurde dann der ganze Wohnblock getestet. Im Prinzip war mein Gedanke, der aber offensichtlich aus bestimmten ethischen und anderen Gründen nicht völlig durchsetzbar wäre, dass man unten in einem solchen Haus einen Anschlag macht. In ihrem Haus befinden sich ein oder mehrere infizierte Personen. Wenn sie Symptome haben, gehen sie bitte und lassen sich testen. Hm. Das wird gesagt, machen die Ämter nicht, weil es dann eine Hetzjagd im Haus gibt mit wer könnte es sein und ein Getuschel und so weiter. Es ist wirklich nicht ethisch nicht einfach. Einfachere Methode zumindest wäre, wenn die Ämter sofort nachschlagen könnten. Also sie rufen an und sagen, ich habe Symptome und die sagen, ach Moment, bei Ihnen, also ich sehe, bei Ihnen im Haus sind andere Infizierte. Es scheint sinnvoll, dass man bei Ihnen einfach mal das ganze Haus testet oder das ganze Haus zulässt. Ähnlich hat Taiwan das gemacht. Also das Social Engineering, möchte man sagen in dem Fall. Und mit großem Erfolg, also mit einer irrsinnig geringen Anzahl Infizierter und mit dem öffentlichen Leben, das niemals ganz eingeschränkt werden musste.
Da scheint es aber bei uns an Voraussetzungen für zu fehlen. Nun hoffen ja alle auf eine anonymisierte App für Handys, die infizierte Person anonymisiert und dann andere eben im Umkreis trotzdem warnt. Das EU-Parlament diskutiert auch heute darüber. Paul Vorreiter bringt uns mal auf den neuesten Stand, was diese App-Debatte angeht.
Die EU-Kommission betrachtet die Tracing-Apps als Wunderwaffe in zweierlei Hinsicht. Sie sollen dazu dienen, die Infektionsketten nachvollziehbar zu machen und damit den Ländern und Regionen Anhaltspunkte liefern, wie gut sie das Virus unter Kontrolle haben. Wenn dem so ist, sollen sie nach und nach ihre Grenzen öffnen, falls sich die Lage auf beiden Seiten der Grenze ähnlich entspannt. In einem weiteren Sinne können Tracing-Apps auch sinnvoll sein, um zu sehen, in welchen Regionen Tourismus in der Pandemiezeit wieder realistisch ist. So könnten EU-Bürger vor einer möglichen Infektion gewarnt werden, gerade auch wenn sie innerhalb der Europäischen Union reisen. Doch bei der Frage der konkreten Umsetzung ist die EU ein Flickenteppich. Die Mitgliedstaaten arbeiten an verschiedenen Apps, manche sind bereits im Einsatz und einige gehen über das sogenannte Tracing hinaus. Das heißt, sie verfolgen oder tracken die Nutzer über Standortdatenabgleich und prüfen, ob sie so auch die Quarantäneregeln befolgen. Die EU-Kommission rät von der Verwendung von Standortdaten allerdings ab. Offener Streitpunkt zwischen den Mitgliedsländern ist auch, wie die Daten gesammelt werden, zentral oder dezentral. Deutschland hat sich für den dezentralen Ansatz entschieden, bei dem die Daten nur auf den mobilen Geräten gespeichert werden, statt auf einem zentralen Server. Untereinander haben sich die Mitgliedstaaten bislang nur auf einige Standards verständigt. Nicht nur sollen die einzelnen Apps miteinander grenzüberschreitend kompatibel sein, auch sollen sie die EU-Datenschutzregeln respektieren, auf freiwilliger Basis zum Einsatz kommen und von den Gesundheitsbehörden als praktikabel befunden worden sein. Eine eigene EU-App strebt die Kommission nicht an.
Caroline Fetscher, was halten Sie von dieser App und wie wichtig ist es, dass sie anonymisiert ist?
Also erstmal ist das prinzipiell alles vernünftig. Ich denke nur ganz praktisch an die Umsetzung. Es würde ja voraussetzen, dass jeder das Mobilgerät immer bei sich trägt, dass das immer geladen ist, dass auch ältere Menschen, also wenn man jetzt an Verwandte denkt, die um die 90 herum sind, die sich überhaupt nicht damit auskennen.
Die haben
dass
auch
die
gar
das,
keins, ne?
Die das gar nicht haben eventuell oder auch wenn dann nur als Telefon verwenden, dass die sich diese Technik aneignen, dass ihnen das erklärt wird, dass sie das nicht zu Hause vergessen. Es würde voraussetzen, dass junge Leute es sich nicht zum Sport machen, zu sagen, komm, jetzt legen wir alle mal das Handy weg und treffen uns da hinten im Park. Was irgendwie dann genauso cool ist, wie das zwischendurch Corona-Partys oder sonstige Regelüberschreitungen, was junge Leute halt machen. Ja? Also klar, das ist sicherlich alles mitgedacht und sicherlich hilft es uns zu wissen, wo Cluster sind, also wo Hotspots sind. Wenn 40-50% der Leute das vernünftig nutzen und es dann vielleicht auch sogar zu einem Sport werden kann, zu sagen, ich habe schon die tolle App und hast du die auch und so weiter. Aber ich glaube eben, dass dieses Entstigmatisieren und das Nachverfolgen der Infektionsketten da durch die persönliche Weitergabe von ich habe den und den getroffen mindestens so wichtig ist.
Und es scheint mir auch ja, generell auch davon abzuhängen, ne, ob Leute überhaupt bereit sind. Also da kann es noch so gute Apps geben und noch so viele Ermahnungen. Aber letztlich muss ja jeder bereit sein, das auch mitzutragen. Und ich stelle immer wieder fest, das Hygieneverhalten schwankt wirklich von Person zu Person und auch beim Anlass und auch bei der Tagesform in gewisser Weise.
Ja, man sagt, man hört ja von Lehrern, dass in der Schule sich die Kinder oder die Schüler dran halten, die Schülerinnen und Schüler. An den Abstand und dass man nicht Hände schüttelt und so weiter und nicht die Hände wäscht. Aber kaum sind sie draußen, da gelten die Regeln nicht, weil das ist auch die Logik, innerhalb derer junge Leute denken. In bestimmten Orten gelten bestimmte Regeln, so wie im Straßenverkehr. Aber wenn ich dann im Park rumsause, da gibt es auch keine rote Ampel. Ja?
Es fällt schwer.
Das ist nicht einfach.
Es ist ein schwieriger gesellschaftlicher Prozess. Apropos schwierig, kein Gewinn, keine Steuern, so einfach ist die Rechnung, so bitter schlägt sich die Corona-Krise dann im Staatshaushalt auch nieder. Über die Steuerschätzung, die aktuelle heute und die Folgen wollen wir gleich sprechen. Heute Nachmittag wird Finanzminister Scholz die Frühjahrsprognose des Arbeitskreises Steuerschätzung vorstellen. Zu erwarten ist da ein gewaltiges Minus für Bund, Länder und Kommunen, wegen dem Corona-Shutdown natürlich. Die Bundesregierung rechnet mit einem dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung und der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Eine Zahl geistert da durch die Zeit durch, 119 Milliarden Euro weniger Steuerabnahmen, das kursiert also vorab. Weiter im Studio ist mein Gast, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio unser Finanz- und Wirtschaftsexperte Theo Gers. Hallo.
Hallo, Herr Oppelt.
Ja, Herr Gers, kann man denn schon sagen, welche Horrorzahlen da im Einzelnen auf uns zukommen?
Naja, Sie haben schon gesagt, Herr Oppel, 100 Milliarden geistern durch den Raum, vielleicht wären es auch mehr, 120 Milliarden. Das wissen wir heute genau um 15 Uhr, dann wird Olaf Scholz, der Finanzminister, die Zahlen bekannt geben. Das ist immer so ein ritualisiertes Verfahren, die Steuerschätzung. Dienstags in der fraglichen Woche fangen die Steuerschätzer an, jede Steuer unter die Lupe zu nehmen und sozusagen jeden Stein umzudrehen und zu gucken, wie viel wären es denn wirklich. Und donnerstags drauf, also zwei Tage später, werden dann immer Punkt 15 Uhr die Zahlen bekannt gegeben. Aber wenn man jetzt mal sieht, 100 Milliarden, die da weniger drohen oder 120 Milliarden, nur mal um sein Gefühl zu geben, was das bedeutet. Nach der letzten Steuerschätzung würden Bund, Länder und Gemeinden in diesem Jahr 816 Milliarden Euro an Steuern einnehmen. 100, 120 Milliarden weniger. Das würde uns in puncto Einnahmen etwa zurückwerfen auf das Niveau von 2016, 17, um mal ein Gefühl zu geben, wo wir heute Nachmittag vielleicht wieder stehen.
Und das Ganze betrifft natürlich die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen, wobei es die Kommunen mit am härtesten treffen soll. Ja, da ist jetzt auch, um das Schlimmste abzufedern, ein Rettungsschirm im Gespräch. Wie realistisch ist das?
Also ich denke schon, dass die Kommunen auf Geld hoffen können. Ihre Möglichkeiten, sich zu verschulden, sind nicht so gut wie die beim Bund. Wir wissen, wir haben im Moment die Niedrigzinspolitik der EZB. Der Bund bekommt sogar noch Geld drauf, wenn er Schulden aufnimmt. Das ist fast ein Geschäft. Insofern sind die Hoffnungen, dass der Bund etwas für sie tut, durchaus berechtigt. Olaf Scholz, der Finanzminister, hat das auch schon angekündigt. Die Frage ist natürlich, ob sie ihre Einnahmeausfälle vollständig ersetzt bekommen oder ob der Bund da sich vielleicht auch ein bisschen zurückhält. Ein Argument, das dafür spräche, ist unter anderem, dass eben eigentlich die Länder für die Kommunalfinanzen zuständig sind und darauf achten müssen, dass immer genug Geld in der Stadtkasse ist. Mhm. Nun werden die Länder natürlich von der Steuerschätzung genauso schlecht erwischt wie der Bund und auch die Kommunen. Insofern sitzen alle in einem Boot und insofern ist es fast so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche, wer da jetzt dann die Schulden aufnimmt, um den Kommunen unter die Arme zu greifen.
Ja klar, aber in Kommunen merkt man es natürlich immer ganz besonders als Bürger, wo plötzlich irgendwas nicht da ist. Der Kinderschutzbund hat schon gewarnt. Kann es denn eigentlich auch sein, dass das vielleicht jetzt alles zu viel der Panik ist und einfach durch spätere Einnahmen das wieder kompensiert werden kann?
Natürlich werden die Steuereinnahmen hoffentlich mit der nächsten Steuerschätzung schon, die soll übrigens schon im September, auf den September vorgezogen werden. Wir haben jedes Jahr zwei Steuerschätzungen, eine im Mai und die andere reguläre im November. Also im September will man schon die nächste Steuerschätzung machen, einfach um etwas mehr, wie soll ich sagen, Grund unter die Füße zu bekommen, verlässliche Zahlen. Im Moment ist das alles eher ein Blick in ein schwarzes Loch, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und Ihre Frage zu den Kommunen nochmal. Wo sich das genau bemerkbar machen wird, das ist wirklich im Moment wahnsinnig schwer abzuschätzen. Die Bürger spüren es direkt bei den Kommunen, das ist der Punkt. Aber sie werden es auch woanders merken. Wir werden alle ärmer und wenn Sie sagen, Blick in die Zukunft, wenn wir wieder mit den Steuereinnahmen von 2016/17 starten, dann holen wir das nicht wieder auf. Die Steuereinnahmen sind weg.
Caroline Fetscher
wird in den nächsten Jahren dann so bleiben.
Ja, Caroline Fetscher hat da offensichtlich besondere Befürchtungen.
Ich bin ganz einverstanden oder höre mit viel Interesse, was Herr Geers hier erzählt. Also Apocalypse Now haben wir nicht, auch wenn Sie da vom schwarzen Loch sprechen. Und die Probleme oder die Defizite bei den Kommunen, die gab es ja nun auch schon vor Corona. Und vieles, finde ich, zeigt sich im Moment fast wie unterm Brennglas. Also man sieht so viel genauer, wo eigentlich was fehlt. Und das ist auch, könnte auch eine gewisse Hilfe sein, um einfach Haushalte hinterher besser in die Balance zu bringen.
Das wäre dann die berühmte Krise als Chance.
Ja gut, das ist jetzt schon so abgegriffen, aber einfach die Beobachtung, dass wir bestimmte Defizite oder Unbalanciertheiten klarer erkennen können, ist doch eigentlich tatsächlich eine Chance. Ja.
Naja, aber Frau Fetscher und Herr Geers, es ist ja auch völlig klar, dass irgendwie Sparauflagen dann kommen werden. Ist wohl unausweichlich. Und wir wissen alle, das trifft dann gerne mal die Kultur oder
ja, es gibt
die keine Lobby haben.
Es gäbe aber auch die Idee, tatsächlich eine bessere, eine besser greifende Vermögenssteuer, eine etwas bessere Erbschaftssteuer, bis zu 400.000 Euro darf ein Mensch ohne einen Cent Steuern zu bezahlen erben. Weil um so viel zu verdienen, müssen die meisten von uns irgendwie 110 Jahre arbeiten. Das finde ich wahnsinnig viel. Danach zahlt man, glaube ich, 7%. Also da sind wir, ich glaube, in Europa, soweit ich weiß, Herr Geers weiß es vermutlich besser, eine große Ausnahme. Da könnte man auch tatsächlich mal dran gehen, ohne dass man diese wirklich im Moment sehr kleine Steuerdrückpartei FDP immer ganz vorne reden lässt.
Ein Vorschlag von Caroline Fetscher. Herr Geers, entweder Sie sagen da was zu.
Sage ich gleich nur an Frau Fetscher, Vorsicht an der Bahnsteigkante, was diese Grenzwerte betrifft, Frau Fetscher. Denken Sie bitte auch an Kleinoma, ihr kleines Häuschen und so weiter. Das ist für viele auch wichtig, dass das möglichst ohne erbschaftssteuerfrei vererbt werden kann. Und und um das sicherzustellen, gibt es unter anderem solche Grenzen. Aber ich verstehe, was Sie sagen wollen, dass man möglicherweise bei höheren Erbschaften etwas stärker zuschlagen kann. Das ist in der Tat eine Debatte, aber das ist jetzt auch ein bisschen vergossene Milch, denn die Erbschaftssteuer haben wir erst vor einigen Jahren, ich glaube vor 2-3 Jahren reformiert und das mit viel Mühen. Das war die ganze Debatte mit den Unternehmern und den Familienunternehmern und darf man denen was wegnehmen, wenn das dann in die Substanz der Unternehmen eingreift und. Ich will dieses Fass nicht unnötig weit aufmachen.
Genau, das können wir jetzt auch gar nicht.
Wirklich Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Allein schon aus zeitlichen Gründen. Aber natürlich ist diese Diskussion so groß, mindestens so groß wie das Steuerloch, das da möglicherweise auf uns zukommt. Die Steuerschätzung heute Nachmittag. Vielen Dank für die Informationen. Theo Geers im Hauptstadtstudio. Caroline Fetscher, wir reden gleich weiter. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist dann das Thema, sollte man meinen, seit der MeToo-Debatte ein Riesending. Aber in den Köpfen vieler Männer sieht es weiterhin düster aus. Das haben die beiden Fernsehpunks Joko und Klaas eindrucksvoll gezeigt in ihrer Show. Gleich das Thema bei uns. Was bewegt Männer, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sexuell zu belästigen? Mit Bildern, Sprüchen, Videos. Männerwelten haben die beiden TV-Moderatoren Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf diesmal ihre 15 Minuten freie Sendezeit bei ProSieben ironisch betitelt. Die beiden dürfen ja immer mal wieder diese Sendezeit nach Gusto füllen und sorgen auch regelmäßig für Knaller. Gestern ging es also um sexuelle Übergriffe gegen Frauen, gegen Moderatorinnen wie Paulina Rojinski zum Beispiel oder auch Influencerinnen und auch andere nicht bekannte Frauen. Inszeniert war das Ganze als fingierte Kunstausstellung.
Das ist ein Kunstwerk, was ich beigesteuert habe. Ich zeige es einfach mal, ich enthülle es. Okay, wow. Das ist zeitgenössische Kunst, würde ich sagen, im weitesten Sinne. Ja, ein sogenanntes Dickpick. Das ist die Dickpick-Art. Schwanzbildkunst.
Richtig.
Ja, Paulina Rojinski und Sophie Passmann zeigen heiter ironisch Männerwelten, die keiner sehen will, die aber offensichtlich existieren. Caroline Fetscher von
Ja, Pernstein. Also ein Dickpick muss man wahrscheinlich erklären für die meisten, die hier zuhören. Ich habe das auch gelernt. Ein Dick ist Schwanz oder Penis auf Englisch und Pick ist Short, kurz für Picture. Dickpick, also man sieht da in diesem Video eine ganze Galerie mit gerahmten Fotos von von Männern offenbar, die ihr eigenes Glied fotografiert haben im irrigierten Zustand und das so toll finden, dass sie das an Frauen schicken. Und ich finde das witzig gemacht und ein bisschen so sehr interessant, diese Chopin-Musik hier im Hintergrund, die natürlich ironisch sein soll. Ich finde es ein bisschen so ein Empörungsgenuss. Guck mal, wie doof die Männer sind und was für ein Schwachsinn die machen. Das fehlt ein strukturelles, also strukturanalytisches Element dabei, finde ich.
Wie soll
es fehlt
das
die ganze Frage der Genese von Gewalt, also diese Fetischisierung des irrigierten Gliedes, die gibt es ja nun schon auch in der Antike, das ist nun nichts Neues in der Geschichte der Menschheit.
Ja, aber wir reden hier über Männer, die das einfach so schicken.
Die
und
das einfach so schicken, klar, es ist etwas also sozusagen nicht mehr in einem rituellen oder mythischen Rahmen, sondern das entgleist und ist in dieser Kommerzwelt, wo das jemand sozusagen zum Ausweis seiner eigenen Männlichkeit oder Bereitschaft zur Sexualität etc. rumschickt, also richtig so ein priapistisches Symbol, also ein dauererregter Mann, der sich da präsentiert.
Ja, und die totale Verachtung der Frau,
oder? Die Verachtung ist klar, aber wo kommen diese Dinge kulturell, wo kommen diese Phänomene her? Das wird überhaupt nicht gefragt. Es wird ausgestellt und das ist ja auch der Begriff, den die benutzen, die Ausstellung. Wir zeigen, was da ist. Aber es wird nicht gefragt, woher kommt das? Was sind die Gewaltstrukturen in der Gesellschaft? Das muss jetzt nicht immer nur der Kapitalismus sein, sondern überhaupt, wie sind hierarchische Strukturen? Wie sind die in der Familie? Dieser Hass auf Frauen, der ist ja erschütternd, der ist ergreifend, wenn man das eigentlich betrachtet als den Hass eines Menschen, der mal ein Kind war, das eine Mutter hatte oder eine Schwester und so weiter, eine Lehrerin. Was für Erfahrungen haben Leute gemacht, die solchen Hass entwickeln? Wieso haben sie diesen Respekt nicht gelernt? Und mir fiel auch beim Sehen wieder ein, das Gegenstück zu dieser ganzen MeToo-Geschichte ist meinetwegen 50 Shades of Grey, wo Millionen Frauen sich daran ergötzt haben in einem Film und in einem gleichnamigen Buch, dass sie von einem Mann erniedrigt, gequält etc. werden. Die Psychoanalyse mit Recht dazu? Das ist die Frau, die sich selbst als Regisseurin dieser Szenen empfindet. Dennoch wird dabei ja auch die Frage ausgelassen, woher kommen diese Szenen eigentlich? Woher, wie kommt diese Art von Gewalt, Verknüpfung von Gewalt und Sexualität in eine Gesellschaft hinein, in einen Menschen hinein, in einen Kopf hinein?
Frau Fetscher, ich gehe da mit, dass das absolut wünschenswert ist. Es ist natürlich die Frage, ob man in 15 Minuten das erstens leisten kann und zweitens, ob man das erwarten kann von einer Moderatorin, von den Influencerinnen, die dort also gezeigt werden, die halt im Fernsehen ein, sagen wir mal, ja meistens eher oberflächliches Geschäft managen, die dann aber konfrontiert werden mit dieser wirklich rohen Gewalt und diesen Massen von erniedrigenden Bildern und Sprüchen. Ist das nicht schon für sich genommen, wenn man das einfach zeigt, auch schon Wirkung genug?
Natürlich. Nein, ich finde das genauso richtig wie die Kritik an Bushido-Texten und an anderen Texten von Rappern. If you cry out, I'm gonna push some more. Das ist das, pure Lust an Gewalt, die in einem Rap-Song vermittelt wird und millionenfach verkauft wird und auf die Hitliste kommt etc. Das ist gut, darauf hinzuweisen, das zu isolieren, auszustellen, rauszuholen, aus diesem Kontext eines Chats, das rauszunehmen und das auszuleuchten. Das machen die. Die haben uns dazu gebracht, sie und mich, dass wir jetzt heute darüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Das ist gut.
Wir sind auf den Zug aufgesprungen, aber in dem Fall mache ich das gerne. Joko und Klaas, also mit ihrem letzten Knaller. Das Bundesverfassungsgericht ist ja eine durchaus respektable Instanz. Manche sagen, es nimmt zu viel Einfluss, auch auf die Politik in der letzten Zeit. Andere finden das aber absolut in Ordnung. Nun hat der Vorsitzende Andreas Voskuhle ein Interview mit gesellschaftskritischen Tönen gegeben. Das Thema im letzten Teil unseres Gesprächs. Andreas Voskuhle, der scheidende Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, hat der Zeit ein Interview gegeben. Darin zieht er eine Bilanz der Jahre unter seinem Vorsitz. Das Wort liberal kommt da recht häufig vor. Eine zu liberale Rechtsprechung. Diesen Vorwurf will Voskuhle nicht gelten lassen. Er sagt, und jetzt kommt es, die liberalen Eliten in Deutschland seien mitschuld daran, dass sich viele Bürger von der Demokratie abwenden und sich Populisten und Autoritären zuwenden. Zitat, die liberalen Eliten interessieren sich häufig eher für Menschen, die offensichtlich diskriminiert werden. Zitat Ende. Und darüber würde dann die Politik den normalen Menschen mit ihren Sorgen und Problemen zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel, damit wir diesen Begriff der liberalen Elite noch mal besser einordnen können, der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Munk hat bei uns dazu gesagt.
Also als ich diese Floskel von der liberalen Elite gehört habe, habe ich mich doch ein bisschen erschrocken. Das klingt mir ein bisschen in die Richtung eines AfD-Spruchs über die linksgrünen versifften Eliten oder so etwas in die Richtung. Aber dass es eine gesellschaftliche Elite gibt, dass es Menschen gibt, die an der Uni gewesen sind, die in Großstädten leben, die wahrscheinlich besser verdienen als der Großteil der Bevölkerung und vielleicht mit Durchschnittsbürgern immer weniger Kontakt haben und deshalb deren zum Teil sehr berechtigten Sorgen nicht wirklich verstehen. Das halte ich für ein Problem. Das, denke ich, sollten wir als Gesellschaft durchaus ernst nehmen.
Sagt Jascha Munk. Caroline Fetscher, können Sie was mit dieser Einschätzung anfangen, vor allem auch mit diesem Begriff liberale Elite?
Ja, das ist nicht neu. Also das haben wir jetzt seit einigen Jahren, diese Diskussion. Ich erinnere an Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Das ist ein Schriftsteller, ein Franzose, der quasi auch dem französischen Establishment vorwirft, dem sozialistischen, sozialdemokratischen, dass sie durch ihre Politik für Minderheiten, durch Identity Politics, sagen wir mal, für Migranten, für Frauen, für Lesben, für Schwule etc., durch sozusagen diesen Fokus auf Minderheiten, Diskriminierte aus dem Blick verloren haben, die Masse der Lower Middle Class, der unteren Mittelklasse, die arbeiten geht. Und Didier Eribon hatte das damals abgeleitet aus seinem eigenen biografischen Kontext. Er ist ein Arbeiterkind. Seine Familie war traditionell sozialistisch bis kommunistisch orientiert. Die wählen jetzt alle Front National, Le Pen und so weiter. Und er versuchte, das zu analysieren. Darüber sind lange Debatten, akademische auch, entstanden zwischen sozusagen Identity Politics und Universalismus. In der Tat sind ja teilweise diese Debatten auch weit weg von dem realen Alltag anderer Leute. Ich finde, ich hatte mich erschrocken auch bei dem Wort normale Menschen. Ich sehe aber dann im Druck, dass das normale Menschen in Anführungszeichen ist. Also denn es gibt sozusagen diese normativen Begriffe natürlich. Sind immer sehr, sehr fragwürdig.
Natürlich, wobei sich manche über das Wort schlicht oder einfache Menschen aufregen, andere über das Wort normale Menschen.
Also noch schlimmer ist der kleine Mann von der Straße. Ja, also schlimm, das ist das Allerschlimmste überhaupt. Ja.
Also wenn ich Sie recht verstehe, Voskuhle greift da also ein Problem auf, was altbekannt ist. Ja?
Naja, seit einigen Jahren in der Diskussion, eben seit wir diesen seit der Rechtsruck beobachtbar ist, auf vielen Kontinenten, in vielen Ländern, stellt sich die Frage, die eben auch nach Obama ja gestellt wurde, wie kam Trump zustande? Hat er die Leute in diesen Arbeitslosen, Brennpunktzentren von Detroit, wo die Autoindustrie kaputt gegangen war, eben vergessen und aus dem Blick verloren. Und dann, der Obama hatte da keinen Blick dafür, der wollte dann das berühmte Beispiel für die Transgender-Leute irgendwelche bestimmten Toiletten bauen lassen etc. und hat einfach nicht gesehen, wo die wahren Probleme sind. Dann kam Trump und sagte, ich verspreche euch, dass ich das alles sehe und dass das andere marginalisiert wird. Also diese Debatte ist meiner Ansicht nach entpolitisierend, weil beide Seiten auf eine gewisse Weise recht haben. Natürlich muss man diskriminierte Minderheiten als eine moderne demokratische Regierung im Blick haben.
Aber
und
eben
natürlich
nicht nur.
Eben, ja. Aber eben nicht nur und ja. auch vielleicht nicht auf diese Weise mit diesem Überschuss sozusagen in den Fokus stellen. Mhm. Weil dann tatsächlich ja auch der Universalismus beschädigt wird, der die Grundlage von Demokratie ist. Wenn Martin Luther King sich hingestellt hat und hat gesagt, eines Tages werden die Kinder von Sklaven, ehemaligen Sklavenhaltern und die Kinder ehemaliger Sklaven am Tisch der Brüderlichkeit zusammensitzen, dann wäre das heute alles undenkbar. Ein Schwarzer und ein Weißer, die können einander ja überhaupt nicht verstehen. Ein Weißer kann sich nicht hineinversetzen in die Diskriminiertheit eines Menschen mit einer anderen Hautfarbe etc. Das ist in der Identity-Politics-Debatte sind so viele Dinge untergepflügt und unmöglich gemacht worden. Und es wird angegriffen, der Begriffe wie Fortschritt, wie Universalismus, wird angegriffen das internationale Strafrecht, die UNO, die Demokratie überhaupt. Das ist alles patriarchales, Menschenrechtsimperialismus. Also, ich meine, dass so ein Wort wie Menschenrechtsimperialismus entstehen kann, das ist fast schmerzhaft, das zu begreifen, wie das passieren konnte.
Es ist ein riesen gesamtgesellschaftliches Problem. Insofern kann es nicht überraschen, dass Voskuhle das anspricht. Andererseits finde ich aber auch spannend, in dem Interview kommt das nämlich auch vor, auch Richter und Staatsanwälte schließt er mit ein, ja, in diese Blase, so nenne ich es jetzt mal. Also mit anderen Worten, die Justiz ist schon irgendwie zu lasch. Und das ist ein Argument, was ja ganz viele elitenferne Menschen bemängeln, dass die Justiz ihre Aufgabe nicht so ausübt, wie sie das sollte. Ich weiß nicht, denken Sie das auch?
Also es gibt ja dazu, ich kenne mehrere Juristen, mit denen ich gelegentlich über solche Fragen spreche, auch Juraprofessoren, die immer sagen, die Wahrnehmung, die öffentliche von den Schäden, die Kriminelle der Gesellschaft beibringen, ist vollkommen verzerrt. Also die allergrößten Schäden bringen in der Tat Steuerhinterzieher. Also wenn man sich das anguckt, das ist die weiße Kragenkriminalität, White Collar Criminality, da wird in der Tat zu wenig hingeguckt, da wird zu wenig gefahndet. Die Idee, man müsste jetzt jemanden, der das Kind geschändet hat, so für immer wegsperren oder kastrieren etc., das sind wirklich populistische Ideen. Und darum geht's im Kern nicht.
Vielen Dank, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel, für Ihre Anregungen, für die Gedanken.